Bremen 2 Gesprächszeit.
Ohne Smartphone, dafür mit Landkarte, Wanderstab und Schlafsack. Helene ist Raumausstatterin und als Wandergesellin schon seit mehr als 15 Monaten auf der Walz. In einer leuchtend roten Samtklamotte sitzt sie mir jetzt gegenüber im Radio Bremen Studio in Bremerhaven als Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Hallo.
Hallo.
Weißes Hemd mit Stehkragen, rote Weste, rote Jacke in Samt, gerade frisch bekommen oder frisch machen lassen.
Genau, ja.
Die Kluft, das haben Sie jetzt nicht aus dem Kleiderschrank gezogen, sondern das ist eben eine traditionelle Kluft, in der Sie unterwegs sind. Was für Feinheiten gibt es da noch?
Die Farbe, das ist eigentlich somit die einzige Feinheit, die es gibt. Diese dreiteilige Klamotte mit weißem Hemd und großem schwarzen Hut ist eben Grundausstattung, und die Farben, je nach Material, mit dem man arbeitet, unterscheidet dann die Gewerke voneinander.
Okay, und das heißt, Sie haben jetzt den Samt, weil Sie Lust auf Samt hatten, oder?
Ich habe Samt, weil ich Lust auf Samt hatte, genau. Also das Material spielt keine Rolle bei der Kluft.
Aber dass es weinrot ist, hängt damit zusammen, dass Sie Raumausstatterin sind.
Genau, dass ich Raumausstatterin bin, ein Textil-, Farb- und Farbgebendes Gewerk habe, sowie Schneider, Hutmacher und so weiter.
So, und dieses Outfit ist quasi die Kluft der Gesellenvereinigung, der Sie sich angeschlossen haben. Nachnamen werden auf der Walz nicht genannt, dafür aber die Vereinigung. Sie sind also Helene, fremde Polsterin im freien Begegnungsschacht. Diese Gesellenvereinigung von 1986 legt Wert auf gleichberechtigtes Reisen von Gesellinnen und Gesellen. Sie stammen aus Rothenburg an der Wümme, sind 24 und haben in Hameln, wenn ich es richtig weiß, ihre Ausbildung gemacht. Wie es dann zur Entscheidung für die Walz kam, was Sie dabei schon so erlebt haben und welche Tradition durch die Wanderschaft am Leben erhalten bleibt, darüber wollen wir diese Stunde sprechen. Ich bin Mario Neumann, herzlich willkommen. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit der Wandergesellin Helene. Mindestens 3 Jahre und einen Tag dürfen Sie sich Ihrem Heimatort maximal 50 Kilometer nähern, das ist Rothenburg an der Wümme. Das besagt die Bannmeilenregelung. Ist das ein Problem für Sie?
Nee, also da weiß man vorher, worauf man sich einstellt. Und ich kenne ja zu Hause alles, also was soll ich da? Ich bin ja unterwegs, um Neues kennenzulernen.
Und so die Verwandtschaft vermissen, Eltern, Schwester?
Nee, also die dürfen ja Gott sei Dank raus aus der Bannmeile, und es liegt an jedem Gesellen selber, wie oft er seine Familie sieht oder wenn überhaupt, wie auch immer. Das kann jeder handhaben, wie er möchte. Es gibt Gesellen, die sind 5 Jahre unterwegs und sehen ihre Familie nicht einmal. Es gibt andere Gesellen, die rufen jede Woche einmal zu Hause an.
Und was sind Sie für eine Gesellin?
Ich habe schon regelmäßigen Kontakt nach zu Hause. Ich kann nicht erwarten, dass ich nach 4 Jahren nach Hause komme und alles ist genauso schön und friedlich und familiär wie vorher.
Das heißt so einmal im Monat, oder?
Rufe ich zumindest zu Hause an, ja, genau. Und wie ich sie dann sehe, das ist so ein bisschen abhängig, wo ich gerade unterwegs bin und wie es bei denen gerade passt. Die sind selber selbstständig.
Sie haben quasi fast Halbzeit von der Mindestzeit, die Sie unterwegs sein müssen. Mhm. Wo waren Sie schon überall?
Ich war von Flensburg bis Bozen und von den Vogesen in Frankreich bis Bautzen kreuz und quer in der Republik unterwegs. Also ich war echt schon an Örtchen und kleinen Städtchen, wo ich sonst nie gelandet wäre. Und das ist echt eine schöne Erfahrung.
Und es ist so, dass man sagt, im ersten Jahr erstmal lieber deutschsprachiger Raum, um Erfahrung zu sammeln in sozusagen einem sichereren Umfeld, oder?
Genau, im deutschsprachigen Raum, also von hier stammt ja diese Tradition der Wanderschaft, genau, und die Kommunikation fällt natürlich leichter so, genau, und dadurch bleibt man einfach im ersten Jahr im deutschsprachigen Raum. Wenn man dann in Portugal mal 3 Tage an derselben Raste übernachten muss, dann weiß man, warum man am Anfang im deutschsprachigen Raum bleibt, ja.
Das heißt, wann und wie kam bei Ihnen die Entscheidung, auf die Walz zu gehen?
Während der Ausbildung in Hameln habe ich selber 2 Wandergesellen ganz zufällig auf der Straße getroffen. Und eine Mitschülerin von mir und ich hatten einen echt witzigen Abend mit den Jungs. Und die meinten dann, Mensch, ihr könnt doch auf Wanderschaft, ist doch eine coole Sache, macht das doch mal. Und dann dachte ich, hä, es geht als Frau. Und ich dachte, das machen nur Männer im Bauhauptgewerk. Ich habe genau dasselbe gedacht. Ja, und dann ist der Kontakt aber geblieben und dann habe ich die ersten Kontakte auch zum freien Begegnungsschacht bekommen und bin auf die Treffen gefahren, habe mir das angeguckt und habe beschlossen, das ist mein Ding.
Es ist schon besser, man entscheidet sich für so eine Gesellenvereinigung, oder? Es gibt, glaube ich, 8 Stück in Deutschland.
Genau, ja, aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ein Zimmerer kann in 7 von 8 Gesellenvereinigungen reisen und freireisend unterwegs sein. Das heißt, er macht genau das Gleiche, gehört aber zu keiner Vereinigung. Und eine Vereinigung kann man wie eine Ersatzfamilie zusammenfassen. Und das muss jeder für sich selber wissen. Jede Vereinigung ist ein anderer Schlag Mensch. Da muss man sich im Idealfall, wenn man Interesse daran hat, sich alles angucken, was geht oder auch was nicht geht, weil die Leute, die jetzt unterwegs sind, sind dann eventuell eine Reisegeneration.
Hatten Sie anfangs nicht irgendwelche Bedenken?
Ich hatte Bedenken, was ich mache, wenn es mir nicht gefällt. Also das war schon so ein Ding, wenn ich jetzt, wann dann? Da hatte ich natürlich dann schon Bedenken, so Mensch, jetzt lasse ich mich da drauf ein, 3 Jahre ist schon ganz schön lang. Was mache ich denn, wenn es nicht klappt?
Und hatten Sie einen Plan B oder welche Lösung haben Sie gefunden beim gedanklichen Durchspielen noch der ganzen Aktion?
Also ich habe mir ganz viel durch den Kopf laufen lassen, von nochmal irgendwas studieren, über den Meister machen, über mich direkt selbstständig machen zu Hause in Rothenburg. Das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen. Alles Mögliche im Grunde. Und im Endeffekt ist das schön, das alles durchspielt zu haben. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt durchziehe und dass es absolut mein Ding ist.
Aber ist es eine Option? Also darf man sozusagen hinschmeißen?
Nein. Also wer sich dazu entschließt, der macht das entweder ganz oder gar nicht. Der zieht das durch oder...
Das heißt, die Gedankenspiele gingen alle auf, kurz bevor es dann auf die Walz
ging. Genau, ja. Also so, man hat einen gewissen Zeitraum am Anfang, wie eine Probezeit in den Gesellenvereinigungen,
okay,
in dem man eben noch sagen kann, hey, ich habe es mir doch ganz anders vorgestellt, das ist nicht meins oder so. Aber danach, wenn man gesagt hat, jo, ich mach das, dann macht man es auch. Da gibt es kein Zurück.
Und die Sache mit dem Handy?
Die wird sehr ernst genommen. Wir haben, keiner von den Wandergesellen hat ein Handy mit dabei.
Aber ist das nicht doof?
Das ist total super. Das ist das größte Maß an Freiheit in meinem Leben bisher wahrscheinlich.
Aber vorher hatten Sie auch ganz normal irgendwie, ja, so ein Smartphone bestimmt, ja, mit WhatsApp oder so einem, ja, Kram, E-Mails checken und so.
Ja, aber das braucht man nicht. Also ich brauche es nicht auf Wanderschaft, auf gar keinen Fall. Wenn ich irgendwie wissen will, wie spät es ist, hole ich meine Taschenuhr raus. Wenn ich wissen will, wo ich hin muss, frage ich entweder die Leute, gucke auf meine Landkarte. Wenn ich telefonieren muss, kann ich andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es gibt eigentlich keinen Grund, gerade für mich ein Handy zu besitzen. Und das ist auch ganz gut. Es passt nicht zur Tradition. Und die Gesellen haben es vor 100, 150, 200 Jahren genauso hingekriegt. Warum sollen wir das nicht heute auch schaffen?
Aber dürfen Sie mal irgendwo im Internetcafé Mails checken? Oder wenn Sie in einem Quartier einen Computer angeboten bekommen? Oder
ja, das darf ich schon. Ich darf auch ein Handy nutzen. Also ich habe kein Nutzungsverbot in dem Sinne. Ich darf einfach keine kommunikativen Medien mit mir rumschleppen. Also keine Smartphones, Handys oder Kameras mit Bluetooth oder sowas, das geht halt nicht.
Und von wegen rumschleppen, jetzt können Sie ja auch nicht irgendwie einen Koffer hinter sich herziehen. Ist das wirklich so, dass alles, was Sie mitnehmen, in ein größeres Stofftaschentuch passen muss und dann geschultert am Stab baumelt?
Geschultert am Stab, das ist so ein schönes Bild in diesen Kinderbüchern, das geht leider gewichtstechnisch nicht so auf. Das sind dann doch schon ein paar mehr Kilo, die man so da mit sich rumträgt. Ich habe 3 Tücher, in die ich das alles einpacke, mein ganzes Gepäck. Und dann kommt das an Lederriemen in einer bestimmten Art und Weise festgebunden, dass auch bei Regen nichts nass werden kann. Kommt das über die Schulter, dann habe ich meinen Wanderstab dabei und dann geht's los.
Sie dürfen kein Geld für Mobilität ausgeben.
Genau.
Also noch nicht mal mit dem Stadtbus irgendwie fahren. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Das ist einfach so mit der Zeit entstanden, denke ich. Ich glaube, einige Regeln mussten einfach dem 21. Jahrhundert angepasst werden. Genau wie die Geschichte mit dem Handy. Da hat vor 20 Jahren Wandergeselle wahrscheinlich noch nicht drüber nachgedacht, dass er kein Handy mitnehmen darf. Genauso auch mit diesem Geld. Und wenn ich jetzt, angenommen, ich dürfte das und hätte nur noch 40 Euro in der Tasche, dann würde ich mir natürlich überlegen, fahre ich jetzt mit 40 Euro in der Tasche von Flensburg bis nach Hannover und das war's dann? Oder trampe ich die Strecke und kann davon von 40 Euro vielleicht auch eine Woche leben? Man überlegt sich schon, wofür man das dann ausgibt. Und das kommt einfach da nicht in die Frage, wenn es auch anders geht, warum soll ich dafür ausgeben?
Das heißt, das mit dem Trampen ist erlaubt, aber ist das nicht gefährlich?
Ach, das werde ich immer wieder gefragt. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist total schön, weil so lernt man halt echt die Leute kennen. Man steigt dann einfach bei so vielen unterschiedlichen Menschen ein, von, also ich sag's mal ganz dramatisch, von rechts bis links, von arm bis reich, vom Millionär, und dann sitzt man bei der Oma mit und dann sitzt man beim Studenten, der irgendwie keinen Plan für sein Leben hat und kann ihn inspirieren. Es ist so cool, genau so die Menschen kennenzulernen. Und ich erzähle da auch total gerne meine Geschichte. Das ist in der kurzen Zeit alles, was ich geben kann. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn mich Leute mitnehmen, weil jedes Stück, was ich mitgenommen werde, muss ich dann nicht zu Fuß laufen mit dem schweren Gepäck. Und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung. Und es kann auch vorkommen, dass man manchmal gar nicht weiß, wo man eigentlich hin will. Und die Leute einen einfach an ein nettes Örtchen fahren. Also es ist auch ganz viel Spontanität dabei beim Trampen. Und es kann auch sein, auf größeren Strecken. Es ist immer Lotterie, dass ich nicht ankomme. Und dann versacke ich halt irgendwo und auf einmal kommt ein Autofahrer und es geht doch noch ein paar Kilometer weiter. Also es ist unglaublich spannende Erfahrung. Vorher habe ich es auch nicht gemacht vor Wanderschaft und ich bin da jetzt sehr dankbar drüber.
Und was war so die Reaktion Ihrer Eltern, als Sie gesagt haben, ich gehe auf die Walz, ich mache das wirklich?
Wir haben ja diesen schönen Brauch, dass wir Wandergesellen über das Ortsschild klettern, wenn wir losgehen. Und meine Mama hat das damals schon recherchiert und hat dann zu mir gesagt, Helene, wenn du nicht losgehst auf Wanderschaft, dann schmeiß ich dich eigenhändig übers Ortsschild. Das fand ich irgendwie ziemlich ermutigend und ziemlich cool von ihr und bin ihr da unfassbar dankbar für. Und mein Papa, da war ja erst ganz skeptisch. Oh, mein kleines Töchterchen und die große weite Welt und du kannst nicht nach Hause, wenn es dir schlecht geht. Und für meine kleine Schwester war es auch nicht so einfach, weil ich bin dann eben nicht mehr über WhatsApp und Facebook und so erreichbar. Es ist halt weg, geht nicht. Und das war für Papa und meine Schwester dann doch schon ein bisschen schwieriger, aber die haben dann auch schnell gemerkt, dass es mein Ding ist, dass ich da Bock zu habe, dass ich bereits selbstständig und erwachsen und erfahren genug bin und dass ich gut auf mich selber aufpassen kann. Und dann haben sie eben auch den Altgesellen kennengelernt, der mich von zu Hause abgeholt hat. Und da waren dann auch die letzten Sorgen und Zweifel und Ängste irgendwie so grob beseitigt. Und als ich dann das erste Lebenszeichen von mir auf Wanderschaft gegeben habe, waren die doch schon, glaube ich, sehr glücklich darüber.
Wie lange hat er sie begleitet?
Die ersten 4 Monate ungefähr. Also es sind oft so zwischen 2 bis 4 Monaten. Und in der Zeit zeigt er einem eben das Reisen, wie das so funktioniert, ohne Geld von A nach B zu kommen, einen Schlafplatz zu finden, an Essen ranzukommen und so. Weil es gibt auch echt harte Zeiten, in denen man mal vielleicht keine Arbeit findet oder so, wo man einfach mit wenig auskommen muss. Und der zeigt einem dann das Reisen, weil arbeiten kann ich ja, sonst hätte ich meinen Gesellenbrief nicht bekommen.
Und gibt es noch weitere nennenswerte Einschränkungen, außer eben kein Smartphone, kein Geld für Transportmittel, nicht näher als 50 Kilometer an zu Hause ran?
Ich glaube nicht. Also das sind so die groben Regeln. Alles andere lernt man, wenn man auf Wanderschaft ist, was es dann noch so zu beachten gibt. Das sind im Grunde Knigge, Benimmregeln, wie man eben nett, höflich, freundlich, anständig zu dem Rest der Menschen ist.
So, und was Sie in diesen 1,5 Jahren als Wandergesellin schon so erlebt haben, darum geht es gleich hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Helene, fremde Polsterin im freien Begegnungsschacht, Wandergesellin auf Station in Bremerhaven. Hatten Sie geplant, hier eine Weile zu arbeiten oder wie hat sich das ergeben?
Das hat sich ganz zufällig ergeben und es ist auch ehrlich gesagt eine längere Geschichte. Ich war Anfang des Jahres auf der großen Messe der Heimtextil in Frankfurt am Main und habe mir da schöne Stände angeguckt, mit netten Leuten geredet und bin da auf den jungen Meisterkreis im Sattler- und Raumerstatter Handwerk gestoßen. Und da haben sich dann so die ersten Kontakte ergeben in diesem kleinen, ich sag mal, privaten Verband für Sattler und Raumerstatter. Und dann habe ich bei den ersten 3 Betrieben, die ich so irgendwie ganz spannend fand, bei denen sich das so ergeben hat, unter anderem in Berlin, Salzgitter und Gummersbach gearbeitet. Und da hat mich eben auch eine Raumerstatterin hier aus Lockstedt angefragt über diese Kontakte, die ich da mittlerweile aufgebaut hatte, ob ich nicht bei ihr arbeiten könnte.
Das heißt, sie haben sich sozusagen auf der Messe in Frankfurt die Betriebe gecastet, auf die sie Bock haben.
So ein bisschen kann man da schon fast sagen. Ja, und das ist natürlich dann schön. Dann leiten die einen so ein bisschen weiter und sagen, hey, der aus dem Verband macht coole, spannende Arbeit, schau dir den mal an. Geh mal zu dem Reitsportsattler, der macht auch gute Sachen. Oder in der Autosattlerei war ich mittlerweile schon als Raumausstatter. Also da wäre ich ja sonst nie ohne Wanderschaft gar nicht hingekommen. Das sind schon ganz coole Erfahrungen, die man da so gemacht hat. Genau, und über diesen Kontakt über Lockstedt und diesen Jungmeisterkreis bin ich jetzt eben in Bremerhaven gelandet. Also es war so ein Zufall irgendwie.
Und ja. Wie lange, wenn Sie wieder weiterwandern, waren Sie dann hier?
6 Wochen, glaube ich. Das ist auch das Längste, was ich bisher an einem Ort gewesen bin dann.
Gibt es da ein zeitliches Limit, wie lange man an einem Ort bleiben darf?
Ja, 3 Monate ist die Bleibezeit an einem Ort, also zumindest im freien Begegnungsschacht, in der Vereinigung, wo ich reise. Bei anderen ist es bis zu 1/2 Jahr und das summiert sich dann auch. Also wenn ich jetzt 6 Wochen hier war, kann ich eben noch 8 Wochen oder sowas kommen, bis diese 3 Monate dann voll sind.
Im Sommer 2017 haben Sie Ihre Wohnung gekündigt, Ihr Auto verkauft, sind losgezogen. Das heißt, Sie haben vorher schon ein ganz normales Leben im 21. Jahrhundert geführt, oder?
Ja, mit allem, was dazugehört. Mit Auto und Laptop und Wohnung und E-Piano und ganz viel Klamotten und Nagellack und alles, was so Frauen, Mädels halt mit 23 oder so haben und machen und tun.
Was haben Sie anfangs am stärksten vermisst?
Ganz ehrlich, mein Wohnungsschlüssel. Ein Haustürschlüssel, ein Schlüssel zu einem Ort, wo ich einfach immer hinkomme. Und ich war, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich in Frankreich eben 1000 Kilometer weit weg von zu Hause, hatte trotzdem einen Haustürschlüssel mit dabei, ein Dreivierteljahr und eigentlich völlig, völlig wurscht, aber dieser Haustürschlüssel, also der hat mir echt gefehlt. Manchmal hatte ich am Anfang noch so ein Phantom-Vibrieren, das ist aber nach 2 Tagen weg gewesen, aber dieses Gefühl ohne Haustürschlüssel, das war irgendwie ganz komisch, so eine Leere.
In Frankreich haben Sie einfach ein Jahr im Ausland gemacht oder ein Dreivierteljahr im Ausland?
Ja, genau. Also da war ich direkt nach dem Abi, bin ich nach Frankreich, nach Grenoble gegangen. Über Bekannte bin ich da gelandet und habe erstmal 2 Semester Musikwissenschaften studiert.
Ah, okay.
Um dann jetzt zu überlegen, ich gehe ins Handwerk, um dann zu sagen, na gut, dann gehe ich jetzt auf Wanderschaft. Also Ja.
Aber das auf Wanderschaft gehen war nicht der Grund, weswegen Sie überhaupt Handwerkerin
Nein.
geworden sind.
Ich wusste gar nicht, dass ich als Raumausstatterin auch auf Wanderschaft gehen kann, bis ich eben diese beiden Gesellen getroffen habe. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass ich die kennenlernen durfte und dass sich so die Kontakte ergeben haben.
Hatten Sie auch schon irgendwelche Momente, die nicht so schön waren? Schlafen unter freiem Himmel bei strömenden Regen oder was in der Art?
Also, wo es unangenehm war, sind zum Beispiel solche Momente, wenn es einfach früh dunkel wird, so jetzt beginnt diese Jahreszeit wieder, dann wird es kalt, dann bekommt der Schnee irgendwann und dann braucht man für die 80 Kilometer über Land zu zweit 6 Stunden an einem dritten Advent und es ist einfach blöd. Es ist kalt, es schneit, man wird nicht gut gesehen und man kann zwar gegen Kälte bis zu einem gewissen Grad was machen, besser als bei Hitze, aber es ist trotzdem nicht schön, wenn man denkt, diese feiern jetzt alle zu Hause irgendwie Weihnachten und man steht hier am Straßenrand so mit einer anderen Reisekameradin. Es kommt kein Auto und man braucht für 80 Kilometer 6 Stunden. Das zieht sich einfach unglaublich.
Aber das haben Sie schon auch gemacht, dass Sie mit einer anderen Gesellin gemeinsam dann gerade in der dunklen Jahreszeit unterwegs gewesen sind?
Ja, also das ist immer wieder so, es kommt immer drauf an, wie man da so gestrickt ist. Der eine, der ist viel mit anderen Gesellen unterwegs, der andere ist viel alleine unterwegs. Ich war bisher eigentlich auch viel mit anderen unterwegs. Die haben immer alle gesagt, ach, ich möchte gerne mal wieder mit dir reisen. Hast du nicht Bock, weil wir nicht dahin oder dorthin? Dann habe ich mit einer reisenden Konditorin zum Beispiel ein Inselhopping angefangen. Also wir waren auf Wangerooge, Spiekeroog unterwegs und wollen das noch fortsetzen. Ja, und so ergeben sich irgendwelche witzigen Ideen. Genau.
Und wenn Sie da auf der Insel sind und es gibt da keine Arbeit?
Wir waren tatsächlich nur auf der Insel, um Urlaub
zu
machen.
Auf der Insel zu sein.
Genau. Also das Schöne ist halt, ich bin absolut meines Glückes Schmied. Wenn mir gerade nach Arbeiten ist, suche ich mir einen Job. Und wenn ich gerade Bock habe auf Reisen, dann reise ich. Also ich habe eigentlich immer Urlaub. Ich mache immer genau das, wonach mir ist. Und das ist so schön, so eine Freiheit zu haben.
Wenn Sie die Zeit tatsächlich so ein bisschen bilanzieren, nach diesen fast 1,5 Jahren, 5 Monate davon Urlaub und 12 Monate Arbeit, oder?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich bin tatsächlich eine Gesellin, die schon relativ viel arbeitet. Ich kann das gar nicht so schnell hochrechnen, wie das so ist. Vielleicht ist es so ein Drittel Reisen, ein Drittel Arbeiten, ein Drittel Warten.
Warten gehört auch dazu.
Auf jeden Fall. Beim Trampen braucht man ganz viel Zeit, dass irgendwas passiert, irgendwer anhält, irgendwer einen mitnimmt.
Gab es auch schon problematische Begegnungen mit anderen Menschen, mit komischen Handwerksleuten oder mit Leuten beim Trampen oder?
Ich denke, das ist so eine Geschichte, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder hinaus. Und ich habe sehr schöne Erfahrungen bisher gemacht. Mir ist einmal ein Typ doof gekommen, aber da standen wir schon auf dem Autohof und da habe ich die Tür zugeknallt, war eine halbe Stunde sauer und dann hat mich tatsächlich der Handwerksmeister von einem Heizungssanitärgeschäft mitgenommen und noch einen 30 Kilometer Umweg gefahren und mich dahin gebracht, wo ich hin wollte, und da war alles dann wieder vergessen. Also so nah liegt einfach dieses Glück und Pech irgendwie beieinander auf Wanderschaft und da lernt man damit umzugehen, mit diesen Höhen und Tiefen. Und ich habe bisher einfach fantastische, liebevolle Menschen kennengelernt.
Und wie reagieren so gestandene Handwerker, wenn sie als Gesellen erkannt werden, wenn man sieht, ach, das ist eine Frau?
Sehr cool. Die Reaktionen von den Betrieben sind durchweg positiv. Die freuen sich immer, dass junge Leute im Handwerk sind, grundsätzlich überhaupt, dass jemand dabei ist, der halt Bock darauf hat. Sonst würde ich ja nicht auf Wanderschaft gehen, wenn ich keinen Spaß an meinem Handwerk hätte. Und ich bin den Betrieben auch sehr dankbar, dass sie mir so viel zeigen. Sie könnten ja genauso gut sagen, hey, die ist in 6 Wochen wieder weg, das ist Firmengeheimnis, das geht die gar nichts an. Aber ganz im Gegenteil, die freuen sich, wenn da junge Leute kommen, die aufgeschlossen sind. Und wenn das dann noch eine Frau im Handwerk ist, dann natürlich gleich 3-mal so viel. Und das sind so schöne Reaktionen, die ich von den Betrieben kriege. Egal, in welchem ich bisher war. Und es war immer eine Erfahrung. Und selbst wenn ich lerne, wie ich Dinge vielleicht selber später anders machen würde, dann ist es auch eine Erfahrung. Ich habe es erlebt, dass es anders gehen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist super.
Wo gehobelt wird, fallen Späne, heißt es ja. Also wenn mal eben jemand einen Fehler macht, ist Ihnen das in der Zeit, als Wandergesellin, auch schon mal passiert? Ist was schiefgegangen?
Im Handwerksbetrieb, meinen
Sie
jetzt?
Wo Sie irgendwelche Arbeiten machen sollten, die vielleicht neu waren oder die ungewohnt waren?
Ich muss sagen, da habe ich vorhin noch kurz drüber nachgedacht auf dem Weg hier ins Studio, dass mir bisher, toi toi toi, irgendwie alles geglückt ist. Und wenn ich unsicher war, dann habe ich kurz innegehalten, der Meister hat das gesehen, na, kommst du nicht zurecht? Und dann hat er mir erklärt, wie es weitergeht. Und man muss Fragen stellen, ansonsten geht's nicht. Und wenn ich was nicht weiß, weil ich es noch nie gemacht habe, dann muss ich eben fragen. Und das ist total in Ordnung. Und lieber fragen, als ich habe es verbockt und dann ist nichts mehr zu retten.
Warum Handwerker überhaupt umherziehen, das beschäftigt uns gleich hier auf Bremen 2. Ohne Smartphone, mit leichtem Gepäck und als Frau ist sie auf der Walz, die Polsterin Helene, jetzt unser Gast auf Bremen 2. Wissen Sie eigentlich schon, wo Sie dann über Weihnachten sind?
Ich bereite gerade für im Namen unserer Gesellenvereinigung für alle Wandergesellen ein kleines Treffen vor, wo alle Wandergesellen und auch Interessenten, wenn sie wollen, herzlich willkommen sind, Weihnachten und Neujahr zusammen zu feiern. Und da bin ich dann ab nächste, übernächste Woche irgendwann.
Das ist wo? Haben Sie so eine Art Vereinsheim?
Nee, haben wir nicht. Das wäre dann schwierig mit den unterschiedlichen Bannmeilen. Da suchen wir uns einfach immer wieder jedes Jahr einen anderen Ort aus, wo wir das eben feiern können.
Für dieses Jahr ist ja noch nicht klar?
Doch, ein kleiner Ort zwischen Kassel und Göttingen.
Da gehört schon eine gehörige Portion Mut dazu, um als Wandergesellin das gewohnte, sichere Umfeld aufzugeben, oder?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, je jünger man ist, desto leichter fällt es einem vielleicht auch. Aber das hängt auch wieder vom Typ ab. Überhaupt zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt mal 3 Jahre weg, ich lasse alles hinter mir, ich nehme nur meine Kluft mit, nehme ein bisschen Gepäck mit, so einen Schlafsack, irgendwie Wechselsachen und dann mal gucken, wo ich so lande übermorgen. Wer macht das schon? Also ich glaube, es ist so eins der wenigen Abenteuer, die es im 21. Jahrhundert noch so gibt.
Sind Sie über die Gesellenvereinigung irgendwie abgesichert oder wie läuft das überhaupt mit Krankenversicherung, Rente und so Zeug?
Das läuft so, dass ich, wenn ich arbeite, ganz normal angestellt bin, dass ich da ganz normal alle Beiträge zahle.
Auf Lohnsteuerkarte quasi.
Genau, das läuft wie bei jedem Angestellten auch. Und wenn ich dann am Reisen bin, muss ich natürlich die Krankenkassenkosten selber zahlen. Und deswegen arbeite ich auch, weil ich eben monatliche Kosten zu tragen habe. Und manche schließen dann noch eine private Haftpflichtversicherung ab oder so, falls mal mit dem Gepäck im Auto oder sowas passieren sollte. Manche haben zum Beispiel auch einen Reisegewerbeschein. Das hat jeder Wandergeselle so ein bisschen für sich, wie es am praktischsten ist. Und wir Wandergesellen sind darüber auch immer wieder im Austausch. Wer macht gerade wie was und warum?
Und was sind Sie für ein Typ? Eher Sicherheit oder eher Risiko?
In Bezug aufs Arbeiten. Ich lasse mich gerne anstellen. Also ich bin da doch dann um jeden Monat in der Rentenkasse froh, den ich da einzahle. Also von daher.
Als Sie noch klein waren, als Kind, waren Sie da auch schon so drauf wie heute? Mutig, offen, direkt?
Daran kann ich mich gar nicht so erinnern, aber es gibt so schöne Bilder. Mein Papa ist Gartenlandschaftsgärtner und da konnte ich, glaube ich, gerade laufen. Da habe ich so mit beiden Händen an so einem Gartenbaugerät, der war da wohl am Pflastern oder am Rasenmähen oder keine Ahnung, so gehangen oder wir haben zusammen Rasen gemäht und ich bin da halt so vorne weggegangen und so habe ich mich irgendwie immer im Kopf, dass wenn irgendwas anstand handwerklich, dass ich das einfach gemacht habe und gebastelt habe und so, ja, so ein bisschen raufbold war, irgendwie schon immer Kraft hatte und drauf los bin und raus wollte, ganz viel an der frischen Luft rumgetobt und auf die Knie geflogen und mit einem Bobbycar rumgerast und mit Straßenkreide gemacht und alles, was Kinder halt so machen irgendwie, so draußen rumtoben und Kindsein genießen.
Gehen wir mal an die Anfänge der Walztradition so ein bisschen zurück. Im 15. Jahrhundert war die Wanderschaft für jeden Handwerksgesellen ja noch Pflicht. Kam ein reisender Geselle in eine fremde Stadt, so meldete er sich bei dem Obersten seiner Zunft, der ihn dann an einen ortsansässigen Betrieb vermittelt hat. Wie klappt das heute?
Heute ist das ein bisschen anders, weil auch es gibt ja keine Zünfte mehr zum einen, die irgendwas.
Gut, aber Innungen gibt es ja noch.
Genau, aber die Innungen haben heutzutage gar nichts mehr mit dem Wanderschaftsding so zu tun. Das ist so ein bisschen losgekoppelt alles. Also Wandergesellen haben heute einfach einen anderen Stand in der Gesellschaft. Im Grunde läuft das so, dass ich in der Stadt nach einem Betrieb zum Beispiel frage oder auf dem Weg in eine Stadt rein, frage ich den Autofahrer, der mich da reinfährt. Sag mal, gibt es ja eigentlich einen Polsterer, gibt es einen Raumausstatter, gibt es einen Bodenleger oder so, wenn ich gerade auf Arbeitssuche bin. Und dann kommt auch ganz viel von den Autofahrern oder von den Passanten, die man so trifft, wenn man Mund aufmacht und fragt. Und dann gehe ich hin, sage, hallo, hier bin ich, hab die Arbeit, wie schaut's aus? Und wenn es passt, dann ist es cool. Und wenn nicht, dann gehe ich eben in den nächsten Betrieb. Oder man hat eben so eine kleine Liste im Kopf von Betrieben, von denen man mal gehört hat, die angeblich was ganz Tolles machen sollen, wo man einfach die Freiheit besitzen darf und muss und sollte, da vorbeizuschauen.
Und wenn es ein Nein gibt, gibt es ein Nein.
Genau, und das ist auch total in Ordnung.
Aber dass Sie irgendwie was gesucht haben und nichts gefunden haben über längere Zeit, das gab es nicht, oder?
Das gab es bei mir Gott sei Dank noch nicht. Und ich höre das immer wieder von anderen Reisekameraden in Gewerken, wo das deutlich schwieriger ist. Zum Beispiel bei Goldschmieden, bei Konditoren, bei Gitarrenbauern. Das sind so Berufe, da gibt's Ateliers, aber da gibt's einfach eine begrenzte Platzzahl, arbeitsplatztechnisch. Also da gibt es einfach nur Werkzeug für einen Konditoren oder für einen Gitarrenbauer. Und auch wenn die Auftragslage da wäre, dass man noch einen Gesellen einstellen könnte und auch über einen längeren Zeitraum und die 3 Monate voll machen könnte, wenn kein Arbeitsplatz da ist, dann geht das leider nicht. Und das tut mir immer wieder sehr leid, wenn ich dann höre, dass da bestimmte Gewerke 40, 60, 80 Betriebe abklappern und nichts finden. Und das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Also überall, wo ich bisher angefragt habe, wurde ich mit Kusshand genommen oder weiterempfohlen an den nächsten Betrieb. Und da sollte ich mich mal melden. Damit hätte ich nie gerechnet vor Wanderschaft.
Dass es so läuft. Einfach ist, ja. Arbeit zu finden.
Dass es bei mir so läuft als Raumausstatterin auch von allen Dingen. Das ist nicht der typische Beruf auf Wanderschaft. Es gibt zurzeit 2 Raumausstatter nur auf Wanderschaft.
Die Wanderpflicht in Deutschland ist im 19. Jahrhundert aufgehoben worden, aber die Tradition blieb bestehen. Ledig, ungebunden und schuldenfrei wanderten die Gesellen weiterhin, allerdings dann auch sehr viel weniger. Wie wichtig ist es für Sie, Teil so einer Tradition zu sein?
Das war für mich tatsächlich ein Grund, auch loszuziehen. Aus diesem Wissen, ich habe einen Beruf erwählt, ganz zufällig vielmehr, der auch diese Möglichkeit hat, auf Wanderschaft zu gehen. Und dass ich einen Teil dazu beitragen kann, diese wunderbare Tradition aufrechtzuerhalten. Und dieser Gedanke war durchaus einer der Beweggründe, warum ich für mich persönlich beschlossen habe, ich möchte auch auf Wanderschaft gehen.
In den 70er, 80er Jahren ging es ja nochmal richtig los in Deutschland mit Wandergesellen. Ja. Was wissen Sie drüber? Wie kam das? Wie kam der Aufschwung?
Ja, es hat sich einfach so ein bisschen geändert, das Ganze. Also zum einen sind die ältesten Gesellenvereinigungen sowas um die 150 Jahre alt. Da durften nur mal nur Männer losziehen. Das haben damals die Zünfte einfach unter anderem auch so beschlossen und die Frauen hatten einen anderen Job, den sie übernehmen sollten und so weiter, obwohl Frauen schon immer auf Wanderschaft gegangen sind. Dann machen wir einen kleinen geschichtlichen Sprung. Unter Hitler durfte man nicht auf Wanderschaft gehen, der hat diese Schächte, die Gesellenvereinigung, verboten. Nach dem Krieg ist natürlich auch keiner auf Wanderschaft gegangen, zertrümmerte Häuser, zerrüttete Familien. Da ging das nicht, da konnte man nicht von zu Hause weg. Und dann in der DDR war Wanderschaft genauso untersagt. Dort durften junge Handwerker auch nicht auf Reisen gehen. Das Regime hat das dort einfach verboten. Und so gab es natürlich dann in diesem ganzen Umbruchprozess der 80er Jahre, ich sag mal so eine neue Bewegung, dass eben 2 Gesellenvereinigungen, also Axt und Kelle und der Freie Begegnungsschacht, gegründet wurden, indem man dann auch gesagt hat, ey, zumindest im Freien Begegnungsschacht, bei uns dürfen eben alle Gewerke reisen. Und auch Männer und Frauen, also die sind absolut gleichberechtigt.
Im Moment arbeiten Sie in Bremerhaven, hier ist das Meer nicht weit. Wollen Sie per Schiff weiter? Haben Sie Ziele in Übersee?
In Übersee noch nicht, nein. Die nächste kleine Fähre, die ich nehmen werde, ist wahrscheinlich die zwischen Wischhafen und Glückstadt.
Dürften Sie denn auch innungsfremde Arbeiten annehmen, um beispielsweise mit einem Schiff mitfahren zu können?
Das könnte ich schon machen, ja. Also es gibt ja manchmal so diese Idee von Hand gegen Koje. Das machen bestimmt auch einige Gesellen. Aber ich höre immer wieder, spricht sich ja auch so ein bisschen rum in den Gesellenkreisen, dass es immer schwieriger wird, da auf so ein Schiff draufzukommen und da wirklich dann mitzusegeln und da zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wie hilfreich ich als Raumausstatterin da wäre. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich kann es ja lernen. Aber mal gucken.
Aber so bezahlen dürften Sie nichts für die Überfahrt?
Genau, bezahlen dürfte ich nichts. Sagen wir so, also es gibt natürlich, gäbe es die Möglichkeit zu sagen, bei einem Chef, wie lange muss ich bei dir arbeiten? Ich möchte gerne mit dem Schiff fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Wie lange muss ich dafür bei dir arbeiten, dass du mir das Ticket zahlst? Aber das ist grenzwertig. Also es gibt auch andere Gesellen, die sagen, hey, wir geben dafür kein Geld aus. Das ist eben Auslegungssache. Wer das wie handhabt, ist... Es gibt Wandergesellen, die sehen die halbe Welt auf Wanderschaft. Es gibt Wandergesellen, die bleiben nur in Deutschland oder die sagen, sie nehmen kein Flugzeug. Das heißt, sie bleiben im europäischen Ausland. Und ich denke, wenn man die 3 Jahre nur in Deutschland verbringt, hat man nicht alles gesehen.
Bremen 2, die Gesprächszeit mit Wandergesellin Helene. Seit über 15 Monaten ist die Polsterin aus Rothenburg an der Wümme auf der Walz. Haben Sie eigentlich Hobbys und können Sie denen weiterhin aktiv nachgehen?
Ja, darf ich, kann ich. Das ist total schön. Ich spiele sehr, sehr gerne Klavier und mittlerweile reise ich auch mit einigen Klaviernoten im Gepäck. Habe ich mir dann nachschicken lassen von meinen Eltern zu den Orten, an denen ich gerade so war. Und es ergibt sich erstaunlich oft die Möglichkeit, irgendwo ein Klavier zu finden und darauf zu spielen. Das ist super schön. Und zum anderen gehe ich sehr gerne joggen. Ich bin Läuferin und auch da ist es natürlich super, wenn ich am Arbeiten bin, dass mir meine Eltern meine Laufschuhe hinterher schicken und dann kann ich auch mal eine Runde die Gegend erkunden. Nicht in Kluft, dann eben in Sportklamotten. Das ist auch die einzige Ausnahme, wenn man die Kluft mal ausziehen darf.
Wie sieht sonst so Ihr typischer Tagesablauf aus? Und zwar einmal eben, wenn Sie ein Engagement haben und dann reden wir gleich noch, wenn Sie auf Wanderschaft sind.
Wenn ich am Arbeiten bin, dann natürlich so, morgens geht der Tag los, so wie es eben im Betrieb losgeht. Irgendwas zwischen 7, 8 Uhr ist das ja oft in der Regel. Und dann, je nach Aufgabenspektrum, das eben, was dort den Tag dann über ansteht. Also da habe ich einen ganz normalen Arbeitsalltag, wie alle anderen Arbeitnehmer im Handwerk auch. Nur, dass die Kunden natürlich auf mich immer noch ein bisschen anders reagieren. Die schauen mich dann oft an, ach, sind sie auf Wanderschaft, Zimmermannshosen und so. Dann erzähle ich da nochmal kurz 3 Sätze zu. Da haben die natürlich auch das Recht, wenn ich bei denen zu Hause Gardinen aufhänge oder das neue Sofa hinstelle. Und abends ist es dann natürlich, je nachdem, wie ich untergebracht bin, kann ich entweder joggen, Klavier spielen. Ich war auch schon in den Familien von den Meistern untergebracht. Es ist immer sehr schön, wenn man da nochmal so ein Familienmitglied auf Zeit quasi ist und da einfach den Abend dann zusammen verbringen kann und sich noch mehr kennenlernt, nochmal betriebliche Fragen stellt und so weiter.
Sie sind 24 Jahre jung. Nehmen wir an, Ihnen begegnet irgendwo ein Mensch, der Ihnen mehr als nur sympathisch ist. Was ist dann?
Das kann natürlich durchaus passieren und es ist auch schon passiert. Ich glaube, Wanderschaft und Beziehung ist immer ein schwieriges Thema. Durchaus. Aber ich glaube, wenn das die Liebe fürs Leben ist, dann wartet derjenige auch noch, bis ich zu Hause bin. Dann ist das eben nicht nur so ein Tête-à-tête, sondern wenn es wirklich ernst ist, dann kann derjenige auch 2, 3 Jahre noch warten, bis ich wieder zu Hause bin und dann das Leben gemeinsam bestreiten.
Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Familie, leckeres Essen, Geschenke und mehrere Feiertage, an denen die Welt so ein bisschen still zu stehen scheint. Für Sie ist nicht mehr offen, wo Sie dann sind. Sie wollen sich mit anderen Wandergesellen treffen von Ihrem Schacht.
Genau, ja.
Das ist vermutlich auch Ihre Idealvorstellung, oder?
Das ist schon schön auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall schon Schrottwichteln geplant. Das wird bestimmt lustig. Mal gucken, was die Gesellen da alles so eingesammelt haben und aus ihrem Gepäck loswerden müssen oder wollen. Das ist natürlich schon ein schöner Familienersatz. Und ich war letztes Jahr schon auf unserem Wintertreffen und das ist einfach toll, gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Man hat einfach Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Und es gibt einige Gesellen, die sicherlich kommen, die ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gesehen habe, da hat man wahnsinnig viel zu erzählen, zu berichten und die anderen Gesellen sind genau die Leute, die nachvollziehen können, wie sich Situationen angefühlt haben, die ich erlebt habe, wenn ich davon berichte. Und es ist natürlich viel Zeit zum Skat spielen und Bier trinken.
Und was wäre so Ihr Horrorszenario? Irgendwo alleine draußen?
Ja, ziemlich genau das. Irgendwo alleine draußen im Schneegestöber, im Dunkeln. Dann, ich würde nicht hausieren gehen, aber vielleicht begegne ich einem Menschen und der sagt auch noch nicht mal ein Wort zu mir und vielleicht frage ich dann mal beim Pastor an, was wir ab und zu gelegentlich tun, um im Gemeindehaus zu schlafen. Der sagt, na, verzieh dich hier. So, und
das
dann,
wäre schon sehr gruselig.
Das wäre schon echt nicht schön und ich glaube, so stellt sich keiner Weihnachten vor. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam an einem sehr, sehr schönen Ort feiern können.
Und wie sieht der Tag aus, wenn Sie wandern?
Ach ja, dass ich in irgendeiner Stadt aufwache, in der ich wahrscheinlich abends gestrandet bin und mir dann überlege, was ich so machen will. Das wird wahrscheinlich erstmal ein Café sein zum Wachwerden und irgendwo frühstücken. Am liebsten natürlich in der Bäckerei und nicht in der Kette. Also in einer alten Handwerksbäckerei, einem Familienbetrieb oder sowas. Da kann man ja sich durchfragen nach einem guten Konditor oder so in der Stadt. Und dann haben wir Wandergesellen die schöne Regel, die wir eben immer noch nach wie vor handhaben, dass wir auf die Rathäuser gehen und uns dort die Siegel der Städte holen. Damals haben die Wandergesellen das gemacht beim Stadtvorsteher oder wie auch immer, um sich die Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung zu holen. Und das machen wir heute immer noch. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man uns nochmal vom Rathaus sieht oder rausgehen sieht oder so. Und dann vielleicht gibt es irgendwas, was Interessantes in der Stadt. Vielleicht ist es ein Regentag, man geht ins Museum, guckt sich eine Ausstellung an oder so. Oder man zieht in den nächsten Ort, weil man hat gehört, da soll was Schönes, Spannendes, Interessantes sein. Das ist ein bisschen, man lebt einfach in den Tag hinein, guckt mal, was passiert. Vielleicht lernt man interessante Leute auf der Straße kennen und verbringt mit denen ein paar Stunden oder vielleicht sogar den Abend und geht mit denen feiern. Das kann ganz unterschiedlich aussehen.
Für Mobilität dürfen Sie kein Geld ausgeben. Wie ist es mit Geschenken?
Das ist ein weites, schwieriges Thema. Was grundsätzlich sage ich, was von Herzen kommt, wird auch von Herzen genommen. Und ich freue mich unglaublich darüber, wenn mich Leute spontan auf der Straße auf ein Café einladen und man einfach ein wunderschönes Gespräch hat, was sich daraus ergibt. Eine kurze Begegnung, die einem irgendwie danach ein Lächeln ins Gesicht zaubert und denkt, ach, das war jetzt irgendwie nett. Über sowas freue ich mich natürlich. Also das ist so eins der größten Geschenke, die man einem machen kann, so sich gegenseitig Zeit zu schenken.
Aber dürfen Sie Geschenke kaufen?
Ich darf auch Geschenke kaufen, wenn ich Geld habe. Dann warum denn nicht? Also Das schreibt mir keiner vor.
Also das heißt, Sie dürfen mit Ihrem Geld machen, was Sie wollen, außer eben jetzt irgendwelche Bustickets bezahlen.
Ich kann im Grunde mit meinem Geld genau machen, was ich will, außer für Fortbewegung und Unterkunft ausgeben, genau.
Es gibt ja mehrere Gesellenvereinigungen und dann auch noch die Möglichkeit, ganz frei auf die Walz zu gehen. Warum haben Sie sich für den freien Begegnungsschacht entschieden?
Für mich als Polsterin oder als Raumausstatterin ist nur, wenn ich in einer Vereinigung reisen möchte, diese Vereinigung möglich. Ich hätte noch in der Vereinigung Axt und Kelle reisen können, bei denen auch Frauen reisen dürfen, aber nur im Bauhaupt- und Nebengewerk. Und so ab und zu nehmen die dann mal, wenn sie wen cool finden, so einen Schneider auf oder so. Das sagen wir auch oft mit so einem Zwinkern. Also das ist eigentlich tatsächlich nur Bauhaupt- und Nebengewerk. Und dadurch gab es für mich nur den freien Begegnungsschacht oder freireisend. Und dann habe ich mir den FBS angeguckt und gemerkt, das ist unglaublich, dieses Netz von Einheimischen und Fremden, also reisenden Handwerkern, auf die es 100% Verlass. Und ich weiß jetzt, wenn es mir schlecht geht, dann kriegt der Buschfunk irgendwie hin, dass irgendwer das erfährt und irgendein Wandergeselle morgen vor der Tür steht und mich irgendwie aufmuntert, mir hilft, wenn man mal das Geld vom Arbeitgeber nicht kriegt oder so. Dann stehen wir füreinander ein und gehen da hin und sagen, hey, hallo, du hast dem hier, musst aber noch Lohn zahlen. Und da weiß ich einfach, da ist 100% Verlass drauf. Das ist eine wahnsinnige Bereicherung, in so einer Vereinigung reisen zu können.
Halbzeitbilanz, haben Sie es schon oft bereut, dass Sie nicht einfach einen normalen Job gemacht haben?
Nicht einen einzigen Tag. Auch an den schlechten Tagen auf Wanderschaft, wo es geregnet hat, wo die Autofahrer irgendwie schlecht drauf waren, wo mir irgendwie Dinge missglückt sind, wo ich mich dann selber bei mich selber geärgert habe oder so. Nicht einen Tag habe ich bereut, weil jeder Tag, auch die schlechten Tage, sind so viel Erfahrung wert. Also ich würd's gegen nichts eintauschen.
Und welche Hoffnung haben Sie? Was möchten Sie am Ende der Walz sagen können?
Gut, dass ich es gemacht habe, glaube ich. Und ich habe es aus so einer Motivation herausgemacht, dass ich einfach grundsätzlich sagen wollte, ich war auf Wanderschaft. Ich habe mir vor Wanderschaft einfach vorgestellt, wie es ist, wenn ich das nicht mache. Und dann bin ich vielleicht irgendwie Mitte 20 und habe einen Partner und habe eine Wohnung und habe einen Job und dann kommen die Kinder und dann bin ich irgendwie zu alt und dann habe ich Kinder und dann geht das nicht mehr und so weiter. Und dann dachte ich irgendwann so, hey, ich will mal später sagen, ich war auf Wanderschaft. Ich weiß, wie es ist, in Anführungszeichen obdachlos, was ich ja nun mal bin, gelebt zu haben, mit dem Nötigsten ausgekommen zu sein. Ich weiß, wie geil es ist, in den eigenen vier Wänden unter der Dusche zu stehen und sich meinetwegen um 23:30 nachts noch was kochen zu können. Das ist so ein Luxus, einfach ins Auto zu steigen und loszufahren und mal gucken, wo man landet oder auch vielleicht sogar mit einem Ziel und in der Zeit ankommt, die einfach realistisch ist und nicht für 80 Kilometer 6 Stunden braucht, sondern 1,5 oder so. Das sind lauter so kleine Erfahrungen, glaube ich. Und für mich war es auch eine Motivation, dass ich einfach in andere Gewerke reingucken konnte, so wie jetzt in die Autosattlerei. Das hätte ich sonst ohne Wanderschaft nicht gehabt. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, ich will losgehen und auch rückblickend wahrscheinlich sagen werde, hey, geil, dass ich in der Autosattlerei war. Und es war eine coole Zeit.
Warum eigentlich 3 Jahre und einen Tag? Warum dieser eine Tag?
Der eine Tag ist symbolisch länger als die Ausbildung, die ja in der Regel 3 Jahre geht. Und deswegen 3 Jahre und einen Tag wandern.
Und was gibt es noch für Traditionen oder Gepflogenheiten? Gibt es da spezielle Sachen, die nur Raumausstatter machen und Polsterer machen? Oder gibt es spezielle Sachen, die nur im freien Begegnungsschacht passieren? Oder gibt es einfach Gepflogenheiten, die alle Handwerker, die auf die Walz gehen, lassen müssen oder machen müssen? Oder diese Ohrring schlagen und sowas?
Ah, Ohrring schlagen, das ist schön. Das machen eigentlich alle. Es gibt kleine, feine Unterschiede, aber die kann man jetzt gar nicht so benennen, weil das ist einfach, ich sag mal so schachtintern irgendwie, dass man da bestimmte Gepflogenheiten macht. Also das kann man bei Günther Jauch beobachten, wann macht er sein Jacket zu oder nicht. Das ist so bei uns genauso. Der eine macht's, der andere macht's nicht. Und da hat jeder so seine Umgangsweisen, wie man das so handhabt. Aber dieses mit dem Ohrring schlagen, das ist zum Beispiel bei allen identisch, dass man im wahrsten Sinne des Wortes auf 3 Jahre und einen Tag festgenagelt wird. Wie das so schön heißt, es gibt einfach das Rottwelsch bei uns, was so eine Gaunersprache sozusagen ist. Daher kommt das zum Beispiel, oder sich auf den Schlips getreten fühlen. Wenn der andere Wandergeselle eben früher die falsche Schlipsfarbe anhatte, dann hat man sich auf den Schlips getreten gefühlt. Und so gibt es einfach ja, kleine, feine Unterschiede, die man gar nicht so unbedingt jetzt benennen kann.
Vielen Dank, Helene, fremde Polsterin im freien Begegnungsschacht hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Wer das Gespräch mit der 24-jährigen Wandergeselle nachhören möchte, der kann das über bremen2.de. Ich bin Mario Neumann. Bis bald.